Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es gäbe verschiedene Möglichkeiten, in diesen Podcast einzusteigen, indem ich, man muss es so sagen, einen Weltstar zu Gast habe. Ich könnte versuchen, mir die Zunge abzubrechen, indem ich meinen heutigen Gast zitiere. Ich mach's, glaube ich, nicht. Ich könnte ihn fragen, was die Eindeckung eines herkömmlichen Daches kostet oder mit ihm Rhabarberkuchen essen. Das haben einige Kollegen schon getan. Oder ich könnte den Satz sagen, den ich bisher am meisten mit ihm verbunden habe, weil er ihn so oft zu Beginn des Liebesliedes, das war sein bisher größter Hit, gesagt hat. Der Satz lautet, ich freue mich auch. Und ich kann sagen, ich freue mich auch, dass der unvergleichliche Bodo Wartke heute für mich Zeit hat, mit dem ich darüber sprechen will, wie man mit deutscher Reinkultur einen Welthit schafft und warum TikTok gar nicht so schlimm ist, wie immer alle tun. Und wir sprechen über Mozart, über die Anti-Einschlafmaschine und über zu hohe Mieten und zu niedrige Laune. Lieber Bodo, ich freue mich wirklich unglaublich und ich habe selten vor einem Podcast von so vielen Kolleginnen und Kollegen, wie der kommt und oh, und die, das gibt's doch gar nicht. Und singst du dann mit ihm das Dachdeckerlied oder Barbaras? Ich sag nein, ich will es gar nicht versuchen. Eins müssen wir vorab klären, weil es immer alle denken, so ein cooler Typ wie du sei Berliner und du bist auch in gewisser Weise Berliner. Aber wir Hamburger und Norddeutsche, wir müssen ja, ist uns immer wichtig, wenn Leute erfolgreich sind, dass wir sagen können, Moment, ursprünglich kommst du aus Norddeutschland, aus Bad Schwartau?
Nein, ich komme aus Hamburg.
Entschuldigung.
Ich bin gebürtiger Hamburger.
Gebürtiger Hamburger, hast in Bad Schwartau gelebt und hast deine Firma immer noch in Hamburg.
Genau, also nach Bad Schwartau wurde ich umgezogen, nach der Trennung meiner Eltern.
Geboren in Hamburg, wo in Hamburg geboren?
Ich glaube im UKE.
Okay.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich war dabei, aber es ist auch lange her. So. Und habe halt bis zu meinem 8. oder 9. Lebensjahr in Hamburg gewohnt.
Und dann nach Bad Schwartau.
Genau, mit meiner Mutter. Und das war auch erstmal hart für mich. Also den ganzen Freundeskreis hier zurücklassen zu müssen. Und dann war ich da in der 4. Grundschulklasse. Das war echt uncool. Also da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt in der Klasse. Und dann mit Beginn des Gymnasiums ging's und dann habe ich da auch neue Freundschaften geschlossen, aber das war schon echt hart für mich als Kind. Also vor allem so entwurzelt und entrissen worden zu sein.
Das verstehe ich. Und dann bist du auch, aber nach dem Abitur erstmal nach Hamburg wieder zurück?
Nee, also mich hat Berlin gereizt. So Hamburg kannte ich zu dem Zeitpunkt schon, weil ich während meiner Zivi-Zeit öfter in Hamburg aufgetreten bin, damals in der Mitternachtsshow im Schmidt-Theater.
Und bei Conny Littmann.
Richtig, genau, okay. Habe ich da kennengelernt. Und ich war 1996 im Jahr meines Abiturs das erste Mal in Berlin bei Schüler machen Lieder. Das ist ein Wettbewerb, den hatte ich gewonnen und wurde eingeladen zum Treffen junge Musikszene und war total fasziniert von Berlin und kam dann auf die Idee, da ziehe ich hin zum Studium. Und das war auch ganz gut. Also meine Mutter hatte sich sehr gewünscht, dass der Junge nach Hamburg zieht, nicht so weit weg. Aber ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen weiter weg zu ziehen, so um mein Ding machen zu können. Da waren nämlich meine Eltern zu Beginn große Skeptiker, dass der Junge jetzt auf diese schiefe Bahn gerät, in diese halbseidenen Kreise und Kunst macht. Dann wird er wie die anderen Künstler, nämlich drogensüchtig und schwul.
Und der Junge hat aber seine Firma Reimkultur in Hamburg gegründet und da ist sie bis heute.
Das stimmt, ja, weil nämlich alle, also die Leute, mit denen ich die Firma zusammen gegründet habe, zuvorderst mein Regisseur und langjähriger Freund und Kompagnon Sven Schütze, die haben halt alle in Hamburg gewohnt damals. So, und ich bin ja im Außendienst, bin quasi Handlungsreisender und deswegen war ich Standort ungebunden und dann lag es einfach nahe, wir machen das in Hamburg, damit einfach die Leute, die vor Ort sind, das nicht weit zur Arbeit haben. Und das führt dazu, dass ich glücklicherweise bis heute ungefähr zweimal im Monat nach Hamburg fahren darf, in mein Büro.
Cool. Und ich wusste gar nicht, ich habe 12 Mitarbeiter, verbessere mich immer, wenn ich Quatsch rede, so wie mit Bad Schwartau. Ihr habt 12 Mitarbeiter tatsächlich? Ja,
wow. Inzwischen. Das ja, ist viel. Wir machen, das stimmt, das verwundern sich auch immer alle. Was, so viel, was macht ihr denn da? Wir machen halt alles selber. So angefangen beim Management, Booking, Presseöffentlichkeitsarbeit, Social Media, das ist halt alles unter einem Dach und dadurch eben maximal gestaltungsfrei. Wir müssen uns von niemandem reinquatschen lassen. Also es ist ein bisschen aus der Not geboren, weil damals hat sich niemand für mich interessiert hat. Ich habe wirklich zu Plattenfirmen meine erste CD geschickt und habe gefragt, hallo, ich bin Klavierkabarettist, hätten Sie Lust? So, und die alle so, wer ist das denn, was will der denn? Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich will, dass es eine Platte von mir gibt, dann muss ich anscheinend selber eine Plattenfirma gründen. Wie geht denn das? Aha, man braucht einen Gewerbeschein, muss zum Gewerbeamt. Okay, man braucht einen Labelcode von der GVL. Wer ist das denn? So, also wir haben uns diese Kenntnisse halt alle drauf geschafft. Mit dem Effekt, dass wir es jetzt selber können, und zwar besser. Also wenn Plattenfirmen uns fragen, hey, hättet ihr nicht Lust, sagen wir, nein, danke, wir finden das so, wie wir das machen, ganz gut.
Das ist interessant, das hat auch Sebastian Fitzig erzählt, der Bestseller-Autor. Der hat das so ähnlich gemacht. Der hat mit seinem ersten Buch eine Firma gegründet, die ihn selbst vermarkten sollte, insbesondere auf Social Media, weil er gesagt hat, okay, wenn das offensichtlich keiner wollte, der hätte auch so 15, 16 Absagen bekommen, dann mache ich das selber. Und heute ist der irgendwie, verkauft der Millionenauflagen. Du hast gesagt, es fing an hier bei dir, ich habe dich 1998, 99, kann das sein, das erste Mal in der, ich glaube, es gibt gar nicht mehr, die ACMA Zeitbühne.
Die heißt jetzt BIP.
BIP, genau, die ACMA Zeitbühne. Und danach viel bei einem Hoppe gesehen. Und das ist so lustig, wenn man, du bist jetzt schon fast so ein Udo Lindenberg-Phänomen.
Na ja.
Nein, es gibt verschiedene Generationen. Und die einen kenne ich mehr so, ich sag mal, ich nenne es mal die Dreisat-Generation.
Ja.
Das ist die dich auf Dreisat gesehen haben, die sagen, oh, dieser Klavierkabarettist, und der hat auch mal irgendeinen Kleinkunstpreis gewonnen, die St. Ingberter irgendwas Pfanne und so.
Das war sogar 98.
War so und so. Mhm. Das sind die einen so, und die kennen, da sprechen wir gleich drüber, dich aus dem klassischen Programm, von denen es jetzt, glaube ich, 6 gibt. Und die anderen kennen dich jetzt durch die Zungenbrecher. Und es geht bis runter zu meinen Kindern, die sagten, wie bitte, Porto Fahrtke? Das letzte Mal, dass ich so ausgeflippt sind, war, als Alexander Klavs in diesem Podcast kam, der ja der Winnetou ist bei Karl May. Also
ich habe ihn sogar gesehen.
Hast du ihn gesehen?
Letztes Jahr in Bad Segeberg.
Ah, warst du da?
Ja, vorletztes Jahr auch.
Cool, bist du dieses Jahr?
Mal gucken. Also wir wissen noch nicht, wo wir im Sommer hinfahren. Aber wenn in den Norden, dann natürlich auch nach Bad Segeberg.
Das ist immer toll. Also es sind verschiedene Abschnitte in deiner Karriere. Man kann aber tatsächlich sagen, im Moment, wo wir uns treffen, ist schon sehr weit oben. Ne? Viel höher geht's schon fast gar nicht mehr.
Also ich bin ja total erstaunt, und das auch schon seit langer Zeit, dass so eine Nischengeschichte, wie auch immer gesagt wird, Klavierkabarett, so eine Orchideenblüte des Entertainments, so ein breites Publikum finden kann. So, und lange Zeit flog ich ja unter dem Radar. Ich fand in gewissen Medien ja nie statt und nie Erwähnung, was ich auch ganz gut finde. So, und jetzt nehmen Leute mich zur Kenntnis und auch bestimmte Zeitungen, aber auch erst nachdem ich auf der Titelseite der New York Times stand, jetzt merken die so, oh, ach was, der kommt aus Deutschland, die kannten wir ja gar nicht, das ist ja krass, wer ist das denn?
Da muss ich mich gleich zu entschuldigen sagen, das Hamburger Abendblatt gehörte nicht dazu. Ich habe gestern mich noch allein durch die Abendblatt-Texte, vor allen Dingen von dem lieben Kollegen Stefan Rekzi, ich glaube, es waren 20 oder 25.
Ja, den kriege ich schon ganz lange.
Die leider so über Bodo Wartke weit begleitet. Das muss natürlich, also wie New York Times, was war da los? New York Times hat über, ich versuche es noch einmal auszusprechen, Barbaras Rhabarberbar, richtig?
Richtig.
Richtig, berichtet.
Genau.
Warum?
Also der Aufhänger ihres Artikels war, dass sie berichtet haben über saisonales Obst und Gemüse in Deutschland. Das ist nämlich ein Phänomen, was sie drüben nicht kennen.
Okay.
Also da gibt's halt immer alles überall, zu jeder Jahreszeit. Und sowas wie eine Spargelzeit oder eine Rhabarberzeit oder eine Erdbeerzeit, das finden die völlig weird. Auch die Art und Weise, wie das zelebriert wird in Deutschland und wie damit umgegangen wird. Es gibt ja sogar Themenparks zu Erdbeeren und auch zu Spargel. So, und die Korrespondentin war halt direkt vorher in Beelitz im Open-Air-Spargelmuseum. Da ist auch ein paar Fotos davon gezeigt. Und da passte natürlich Barbaras Rhabarberbar perfekt rein, weil das eben zufällig zu Beginn der Rhabarber-Saison viral ging. Und das haben die natürlich da drüben auch mitgekriegt. Also das trendet ja massiv in den Vereinigten Staaten.
Wir müssen mal über dieses Barbaras Rhabarberbar, weil das ist ja auch interessant dann, der dicke Dachdecker, der das Dachdeck, ne? Also das ist auch von dir, das war mir übrigens, Stichwort irgendwie verschiedene Generationen, lange Zeit gar nicht klar. Ich sang dieses Lied immer mit meinen Kindern im Auto und irgendwann sah ich dann, das wird ja manchmal so ein, Bodo Wartke. Und ich sag, wie Bodo Wartke? Das war mir nicht klar. Das war ja schon ein riesiger Erfolg. Wie bist du auf diese Zungenbrecher gekommen?
Ich war auf der Suche nach etwas, was ich auf Social Media machen kann. Also Das sind ja Kanäle, die wir auch seit neuestem bespielen und auch bespielen wollen. Und alles, was ich bisher so mache, ist halt lang. Ne? Also angefangen mit den Liedern, die eigentlich selten kürzer sind als 3 Minuten, bis hin zu meinen abendfüllenden antiken Dramen. Und in der Kürze habe ich kaum was. Und dann fand ich das aber eine spannende Herausforderung, mir was auszudenken, was ist denn kurz und knackig und prägnant. Und kam auf die Idee, bekannte Zungenbrecher herzunehmen und die zu erweitern. Also erstens in Reimform zu bringen, die Geschichte fortzuspinnen und zu musikalisieren, also Beats drunter zu legen und zu vertonen. Also es kommen 3 Ebenen dazu, deswegen nennen wir das auch Zungenbrecher 4.0. Und das war einfach ein gefundenes Fressen, so ein großes Reservoir an tollen Zungenbrechern. Es fing an mit den üblichen Verdächtigen, ne? Fischers Fritz, Blaukraut und Brautkleid, der Potsdamer Postkutscher. Mit sowas fing ich an, also die Zungenbrecher, die ich eben selber kannte und mich fragte, wie kann das weitergehen, wie ist das spannend, so. Und habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es denn sonst noch für tolle Stilblüten im botanischen Garten der deutschen Sprache und fand unter anderem den dicken Dachdecker. Und dann wird vor allem fündig im Internet auf Logopädie-Seiten, also von Praxen zum Beispiel, die sich mit Heilpädagogik beschäftigen und zum Beispiel Schlaganfallpatienten das Sprechen wieder neu beibringen. Und die haben alphabetisch sortiert sämtliche Zungenbrecher der deutschen Sprache. Und viele kannte ich tatsächlich. Und bei manchen dachte ich, oh ja, das ist ja cool. Und so, wenn ich mit einer Sache erstmal angefangen habe, dann höre ich so schnell nicht wieder auf. Siehe, das Liebeslied in allen Sprachen. Mhm. Da war ja mit einer Sprache auch nicht Schluss. Da habe ich gedacht, so, wenn schon, denn schon.
Wo bist du jetzt bei, ich habe 85 Sprachen.
Ungefähr. So irgendwie so 88,
inklusive
89,
Latein und sicher. Berliner Türkisch.
Ja, Klingonisch ist auch dabei. Genau. Elbisch in 2 Dialekten. So, also wenn schon, denn schon. Und natürlich auch sämtliche Schweizer Dialekte. Aber da kann ich später nochmal von erzählen. Also das Lied ist vor allem toll, das vor internationalem Publikum zu spielen. So. Und weil, also natürlich dann die Leute in ihrer jeweiligen Muttersprache anzusprechen. Und jetzt werden aber Leute aus anderen Ländern aufmerksam auf diese deutschen Zungenbrecher und finden die total spannend. So, und denken, wow, das wussten wir gar nicht, dass Deutsch so toll klingen kann. Wir dachten immer, das ist diese aggressive Sprache von diesem Volk ohne Humor. So, und jetzt merken sie, oh, das stimmt ja gar nicht. Die haben ja Spaß und teilen den mit uns. Die haben Bock zu tanzen. Und wenn die Deutsch sprechen, klingt es ja ganz anders. So, also die Menschen stellen ihre Vorurteile auf den Prüfstand.
Ja, das muss man sich vorstellen. Also da singt ein Hamburger Klavierkunstkabarettist zusammen mit einem, was ist der wie heißt der Mann?
Martin
Fischer, Comedian auch, ne?
Ja, Musiker. Also der ist YouTuber, ist zumindest sein Brotjob, so, damit verdient er sein Geld und da ist er auch sehr bekannt. Der kann aber ganz viel, das ist ein ganz toller, also der ist unglaublich lustig, der hat wirklich funny bones, der ist ein wahnsinnig guter Parodist. Und Sprachenimitator und Stimmenimitator, das kann der mega gut so und halt auch ein sehr versierter Musiker. Also der spielt mehrere Instrumente und weiß eben auch genau, wie Sachen klingen. Also ein Teil seiner YouTube-Reihe ist, den Leuten Musik zu erklären. Mhm. Wie funktioniert die Musik von ABBA zum Beispiel? Und dann weiß der ganz genau, was für Instrumente die benutzen und wie und kann dann wirklich Lieder produzieren, die so klingen, als wäre das der neueste Hit von ABBA.
Kann man auch sehr schön, gibt's sehr schön im Netz zu sehen, wie ihr die Musik zu Barbara dann macht. Aber was ich sagen wollte, ist ja, also ein Deutscher, ein Hamburger Jung macht einen deutschen Zungenbrecher, der über den die New York Times berichtet, den 2 Australierinnen vertanzen.
Ja.
Und daraufhin tanzt das die ganze Welt. Das Schönste, was ich gefunden habe, sind irgendwie Kinder aus Uganda, die dazu tanzen und so. Es gibt aber unglaublich viele. Ich habe eher mal bei 50 Millionen oder so aufgehört, glaube ich. Wahrscheinlich sind es heute schon wieder 55 Millionen oder 60 Millionen. Wie passiert sowas?
Das kann man nicht planen. Das haben wir ja auch nicht im Traum.
Du hast
Traum
gesagt, es wäre dein Welthit. Wird ein Welthit.
Ja, das war natürlich nur so dahergesagt. Ja. So, also, und dann wurde es tatsächlich ein Welthit. Wer hätte das geahnt? Ein deutscher Zungenbrechersong. Also bitte. Also ich kann nur mutmaßen, woran das lag. Und ich glaube, es war eine Verkettung günstiger Umstände, die dazu führte. Mhm. Also es fing damit an, dass Leute sich dabei filmten auf Social Media, wie sie das Lied hören und dazu irgendwas machen. Zum Beispiel Autofahren. Mhm. Also da ist eine Frau, die sitzt im Auto, hört den Song und hat dabei eine gute Zeit. Da. Und dieses Video hatte zack 25 Millionen Aufrufe. Und wir dachten, wieso? Die fährt einfach nur mit dem Auto. Was ist daran so spannend? Vielleicht können die Leute dem Song irgendwas abgewinnen. So, und dann sind so Videos aufgetaucht von Influencern, die aus anderen Ländern kommen, aber in Deutschland leben und sich sehr komödiantisch mit deutschen Eigenheiten befassen. So, wie viel unterschiedliche Sorten Wurst gibt's hier eigentlich und sowas. Und einfach einen sehr interessanten, liebevollen und sehr sehr lustigen Blick auf Deutschland haben. Und da ist eine Frau, ich glaube, die kommt aus Vietnam, die hört einfach nur den Song und ist dazu am Dancen und sagt auch dazu, hier, ey, guck mal, den Song habe ich gefunden, diesen German Banger. Wusste gar nicht, dass das so cool klingen kann. Und die hat natürlich etliche Follower und so verbreitete sich das Lied immer weiter. Dann gab es Leute, die haben Rhabarberkuchen gebacken, während sie zu dem Song getanzt haben. So, und haben, es war dann, wurde dann noch zu einer Challenge, den Song auswendig zu lernen und gerade in Ländern, wo man kein Deutsch spricht. So, dann war das wirklich so, kriege ich das hin, fehlerfrei, in dem Tempo, das so auszusprechen, dass man das versteht. Und das richtig gut. Also zum Beispiel auch ein französischer Komiker und Journalist, den ich gar nicht kannte, aber der in Frankreich eine ganz große Nummer ist. Der hat sich dabei gefilmt, wie er das fehlerfrei runterrappt. So den ganzen Song und so, arschcool. Und das haben die da natürlich dann auch total gefeiert. Und so zog das immer weitere Kreise und wurde immer bekannter und schwappte halt von Land zu Land. Bis dann diese beiden Australierinnen, Stephanie Graham und Christina Anastasiadis, diesen Song fanden und spontan eine Choreo sich dazu ausgedacht haben. Und zwar so vor einer Theaterprobe. Die studieren Musical-Theater in Perth, glaube ich, vielleicht auch Sydney, ich glaube Perth. Da kommen die jedenfalls her. So, und haben dann einfach mal in der öffentlichen Toilette in diesem Gebäude, wo sie proben, kurz mal vorm Spiegel, zack, diesen Tanz getanzt. Und der passt halt wahnsinnig gut zur Musik. Also das, was Marti kann mit Musik, nämlich eine Musik zu finden, die das, was in der Sprache schon angelegt ist, zum Leuchten bringt, das machen die mit Tanz. Also die übersetzen das, was der Text und die Musik schon mitbringt, in Bewegung. Und zwar so, dass das total gut zueinander passt. Und das führt halt dazu, dass man sich das nicht nur gerne anhört, sondern auch gerne dabei zuguckt. Und dann zog es nochmal größere Kreise und wurde nachgetanzt von den großen Tanz-Influencern, aus den Staaten, so wie, die ich dadurch allererst kennengelernt habe, die kannte ich vorher gar nicht. So Cost and Mayer, Twin Sauce, die Gardena Brothers, die dazu steppen. So, also unfassbar, also auch also richtig Broadway-Choreografen, Alex Wong aus Kanada, also so richtig krasse Leute, die halt gefeierte Stars am Broadway sind, zum Teil, die tanzen auf unseren Song die Choreografie nach. So, und ja, das blieb dann natürlich nicht unbemerkt. Unter anderem von der New York Times.
Die dann darüber berichtet haben in der Kombination, das musst du noch aufklären, in der Kombination mit, die Deutschen lieben saisonales Obst und Gemüse. Aber jetzt gibt es sogar einen Song dazu und dieser Song ist aber sozusagen, geht gerade viral. Das ist sozusagen die Geschichte gewesen, ne?
Genau.
Genau. Und ihr habt dann aber auch, ihr wart natürlich gezwungen, das dann nachzutanzen. Und ich habe mich gefragt,
Waren nicht gezwungen, wir hatten Bock.
Ja, aber ja schon.
So, ja.
Und dann habe ich so gedacht, Bodo Wartke und tanzen, war das so, das ist ja gar nicht so unanspruchsvoll.
Das stimmt, ich musste das wirklich üben.
Okay.
So, also ich meine, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann verfolge ich das auch sehr akribisch und stand da wirklich so auch stundenlang vorm Badezimmerspiegel, wie machen die denn das und so. Also das ist natürlich auch eine Art zu tanzen, die anderen mehr in die Wiege gelegt ist als mir. Also ich musste dann auch noch wirklich analysieren, guck mal, die machen da mit den beiden was ganz anderes als mit den Armen. Aha, wie geht denn das? So, und habe das aber wirklich sehr genau beobachtet und dann auch ganz passabel hingekriegt, möchte ich sagen. Und hab das dann Marti beigebracht. Und Marti lässt ja dann auch einfach gerne mal eine Kamera mitlaufen, egal was gerade passiert, ne, während wir den Song produziert haben und dann auch während wir die Choreo geübt haben. Und das ist natürlich total lustig und mega sympathisch, uns dabei zuzusehen, wie wir es auch erstmal nicht hinkriegen. So. Und im Endeffekt dann aber schaffen. Und das zog dann nochmal größere Kreise. Also es haben halt Leute wirklich jubilierend kommentiert, da schließt sich ein Kreis und super. Und selbst Hank Green, den ich auch vorher nicht kannte, hat das verfolgt und fand es mega. So, also so die ganzen Big Player im Internet wissen auf einmal, wer wir sind und finden es cool.
Und das ist ja das Interessante. Ich habe mal geguckt jetzt, wie viel Follower du allein bei TikTok hast.
Ja.
Kommen wir im Bereich von 900.000?
Ja, fast, ja.
Fast, ne? Ja. Wenn wir alles zusammenzählen, also TikTok, Instagram, Facebook, es bist auch bei Facebook auch noch, dass man denkt, gibt's Facebook eigentlich noch? Und YouTube, bist du im Bereich von 1,8 Millionen Menschen, die du mit einem Film jetzt erreichen kannst, das muss dann sich mal, da würden sich viele, viele Zeitungen das wünschen. Also was das für eine, und die Frage, die natürlich sich stellt, ist, gehörtest du auch? Du bist ja jemand, der auch ein politischer Künstler ist. Du hast auch in der Corona-Phase, gehörtest du auch zusammen mit Herbert Grönemeyer zu denen, die bei den Protesten darauf aufmerksam gemacht haben, was da gerade mit der Kultur passiert. Ne? Nicht, du gehörst nicht zu den Impfgegnern, nicht falsch verstehen, sondern zu denen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Du bist politischer Mensch und ich kenne viele politische Menschen, die sagen, um Gottes Willen, also Facebook geht gerade noch, aber X und TikTok geht nicht. Gab es die Frage vorher bei dir, bevor du da reingegangen bist?
Ja, also ich sehe natürlich auch die Kritikwürdigkeit dieser Unternehmen und finde das genauso kritikwürdig. Und aber was willst du machen? So, also und ich finde die Strategie besser, den negativen Nachrichten, die sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten, positive Nachrichten entgegenzusetzen, die sich auch wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten, im Idealfall. So, also schlechte Laune mit guter Laune zu bekämpfen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Das muss man ja auch sagen, glaube ich, das ist ein gutes Beispiel. Es wird immer über TikTok viel negativ geredet, aber es hat auch einen positiven, es kann einen unglaublich positiven Effekt haben. Und man erreicht halt bestimmte Leute, das kann man jetzt doof finden oder nicht doof finden. Deshalb ist, glaube ich, auch der Bundeskanzler auf einmal da drauf, deshalb sind die Grünen auch auf einmal da drauf. Man erreicht bestimmte Leute außerhalb von TikTok gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Also es ist halt da und es ist das, was man draus macht, denke ich. So wie Religion. Man kann viel Gutes daraus machen, man kann aber auch viel Schlechtes daraus machen und die Entscheidung liegt bei einem selbst. Und das ist der Weg, den ich gerade gehe. Und viele Menschen erreichen zu können, ist ja jetzt per se
nichts Verkehrtes.
Und gäbe es TikTok nicht, dann gäbe es eine andere Plattform. Mhm. Also Technologie, die entsteht, die erfunden wird, die wird halt auch benutzt. Und kann viel Gutes anrichten, kann auch viel Schlechtes anrichten. Es muss sich halt zurecht ruckeln. Also ich blicke da weniger fatalistisch drauf als andere. Denn das wird sich auch zurecht ruckeln. Also das ist mit allen anderen Technologien der Vergangenheit auch passiert. Und bei jeder Neuerung dachten die Menschen, oh Gott, Fernsehen, das ist um Himmels Willen, das ist der Untergang der Welt, wie wir sie kannten. Autos, oh Gott, so, also es gab das immer, dass Straßenlaternen, die Leute dachten,
das ist... Es ist noch viel, ich habe das noch mal nachgelesen, es ist noch viel. Weißt du, was eine der größten Sorgen unserer Vorgänger war, als die Bücher kamen? Als die Kinder unserer, was war das denn, Urgroßeltern-Generation anfing zu lesen, da gab es eine Riesendiskussion darüber, was lesen die denn da? Die sollen nicht so viel lesen, wir wissen ja gar nicht, was die lesen. Wo man heute sagt, die Diskussion geht in die andere Richtung.
Ja, so. Es wäre mal schön, wenn sie wieder lesen würden.
Ja, aber das ist ja irgendwie die große Frage. Seit wann bist du auf den sozialen Medien so stark wie, also auch aktiv so stark? Seit Corona?
Weiß ich gar nicht, wann. Also auf Facebook sind wir schon lange. Wann wir mit Instagram angefangen haben, weiß ich gar nicht. Vor ein paar Jahren. Und mit TikTok eigentlich mit Beginn der Zungenbrecher. Mhm. Und das ist dann ja, also eigentlich erst seit einem Jahr. Ne?
Okay.
Und das ist innerhalb kürzester Zeit explodiert. Und es ist interessant zu beobachten, was wo von wem am meisten geguckt wird. Mhm. Also das ist halt eine andere Crowd auf TikTok als auf Instagram und auf Facebook. Mhm. So ganz interessant. Und also mir war halt wichtig, wenn ich das mache, dann möchte ich das gut machen und so, dass es mir Spaß macht. Also ich möchte halt keinen uninspirierten Content da verbreiten. Hey, hallo, guck mal, ich bin gerade in diesem Café und ich trinke einen Kaffee. Seht euch das mal an. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch gerne Kaffee trinkt. Also da dachte ich, oh, nee, bitte nicht. Und das Tolle ist, dass das funktioniert im Sinne von, die Leute merken, das ist nicht kalkuliert, was der da macht, sondern der hat da selber Spaß dran und teilt diese Freude an der Sache mit uns. Und dafür muss man anscheinend nicht mal Deutsch verstehen, um das zu bemerken und gut zu finden.
Und es führt dazu, dass die Leute denken, Mann, diese deutsche Sprache hört sich, obwohl der Gedachtdecker hört sich ja schon immer noch so, also hat immer noch so einen Sound, ne? So,
naja, das kommt drauf an, mit welchem Impetus man das sagt. Also es rhythmisiert die Sprache und klingt erstmal cool. Mhm. Ne? Es klingt ja wie so ein Stepptanz. Der Gedachtdecker deckt das Dach nicht, mein Dach, nein, das Nachbardach. So, und bei Barbara ist es eben genauso, dass die Leute halt merken, Alter, wie krass klingt das denn? Und auch die Skills bemerken, was eben Reimsetzung und sowas betrifft. und mich mit Eminem vergleichen. Das ist der deutsche Eminem.
Ja, so ein bisschen. Wir kommen nachher noch auf dein, auf, das sind ja auch so ein bisschen Vorbilder, hast du in dem Fragebogen geschrieben.
Ja, klar.
Eminem den, ja. Und Wolf. Kommen wir nachher noch zu. Lass uns noch einmal kurz, das würde mich interessieren. Was bedeutet dieser unglaubliche Erfolg? Es ist ein unglaublicher Erfolg. Wenn man ein Jahr auf TikTok ist und so in dem Bereich von 900.000 Followern ist, natürlich viel größere Reichweite mit einzelnen Filmen bekommt. Was bedeutet das im normalen Leben?
Also es hat sich gar nicht so viel verändert, außer dass mich jetzt auch Kinder auf der Straße erkennen und das voll cool finden und ein Foto mit mir machen wollen. Und das ist auch total süß. Mhm. So, also neulich die Tochter eines Bekannten von mir aus dem Kiez, so, die guckt einen Fußball auf der Straße und ich begrüßte die im Vorbeigehen. Ich hatte keine Zeit mitzugucken, leider, ich musste nach Hause. Und dann rannte mir aber die Tochter hinterher mit ihren Freundinnen. So, sie kannte mich natürlich schon und die Freundinnen aber noch nicht. Also die wussten, die kannten Barbaras Rhabarbera. Mhm. Und das fanden die völlig crazy, dass sie mir dann live in echt gegenüberstehen. Und die eine meinte so, boah, ey, du bist total berühmt, Mann.
Was heißt das für Konzerte, für Auftritte? Weil normalerweise in deinem Programm spielen die Zungenbrecher, spielen die jetzt da eine Rolle?
Also in alle Konzertprogramme habe ich die eingebaut.
Okay.
So, ich spiele ja auch Theaterstücke.
Als Zugabe oder?
Nö, also als Bestandteil des Programms. So, also an einer Stelle, das eignet sich in allen Programmen, die ich derzeit auf der Bühne habe, eignet sich das ganz gut. Mhm. So, und dann, weil mir das auch selber wichtig ist, also auch wenn ich alte Programme spiele, da auch immer neue Sachen mit einzubauen, die mir akut wichtig sind. Und die Zungenbrecher gehören dazu. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Auch bei deinen Theaterstücken? Kriegst du
da geht's ja konkret, Ödipus,
genau,
und Antigone. Und genau. Ist allerdings die Art und Weise, wie die beschaffen sind, recht ähnlich. Mhm. Weil ich ja auch da von vorne bis hinten in Reimform spreche.
Ja.
Und das natürlich auch mit sehr vielen Binnenreimen und Wortspielen. Also all den Dingen, die ich cool finde und die Rapper auch cool finden. Mhm. So. Und also die von vornherein sind diese Stücke sehr hip-hoppig angelegt.
Eigentlich bist du jetzt ein Rapper, du bist gar kein Klavierkabarettist mehr.
Ab wann ist man denn ein Rapper? So, also ich erfülle ja keins der gängigen Rap-Klischees und versuche das auch gar nicht erst. Aber die Art und Weise, sich mit Sprache zu befassen, die ist ähnlich. Also genau. Auch Leute, die sich mit Rap auskennen, die wissen das sehr zu schätzen. So, also die bemerken das natürlich und sagen, ey, hier Double Rhymes und Double Time und so. Und der, also und wirklich cleane Reime, der hat's schon drauf. Und der Flow und der Flavor, Mann, Mann, Mann.
Wie schwierig ist es, oder machst du es überhaupt, wie schwierig, könntest du das Tanzen, Barbara, könntest du tanzen und zeitgleich singen auf einer Bühne live?
Ja, das mache ich ja schon.
Das kannst und das kriegst du, das kriegst du durch tatsächlich?
Das krieg ich hin, ja. Ich muss das auch üben,
Das klappt jedes Mal. Das klappt nicht jedes Mal.
Naja, momentan performe ich halt den Song entweder zum Playback oder mit Band live begleitet. Und die spielen natürlich gnadenlos weiter, wenn ich was verzock. Also wenn ich mich selber am Klavier begleite, kann ich dann natürlich immer, wenn ich einen Fehler mache, mal kurz innehalten. So, es geht aber nicht, wenn die Maschine läuft im Hintergrund. Deswegen, die Herausforderung ist hoch, denn es ist auch wirklich schwer. Also auch wenn du das auswendig kannst, wenn du weißt, was du sagst, musst du ja trotzdem einfach deine Zunge dazu bringen, dass sie das auch tut. Mhm. Und das ist also einfach ein filigraner muskulärer Ablauf, der da passiert. Also wie beim Klavierspielen letztendlich. Die gute Nachricht ist, man kann es üben und irgendwann kann man das. So, das funktioniert mit den Zungenbrechern genauso. Und es fällt auch leichter, das zu üben, wenn es Spaß macht. Also ich mache es mir selber leicht, meine Texte zu lernen, weil ich sie eben so schreibe und vertone, dass ich da auch Bock drauf habe, die zu können.
Was ist der nächste Zungenbrecher? An welchem sitzt du gerade?
Ich habe natürlich ganz schön viele auf Halde.
So, also, schon alles fertig?
Ja, ja. Es hart im Grunde noch der Produktion.
Also, das klingt. Wie lange brauchst du für sowas, um sowas zu schreiben?
Also oft sind sie sehr schnell geschrieben.
Echt?
Ja, das geht manchmal echt rucki-zucki. So.
Aber Barbara nicht, doch.
Na, da habe ich schon länger dran gebastelt.
Was heißt länger?
Auch immer dran, warte mal. Also am zweiten Teil saß ich, glaube ich, länger als am ersten. Das Ding ist, all meinen Zungenbrecherstücken liegt ja häufig ein real existierender Zungenbrecher zugrunde. Mhm. Ne? Also Zungenbrecher, die es schon lange gibt, die ich mir nicht ausgedacht habe. Das ist bei Barbaras Rhabarbera genauso. Das ging schon mal viral vor, weiß ich nicht, 11, 15 Jahren auf YouTube. Nur die Originalversion reimt sich nicht. Also das ist eine Geschichte, die halt all diese zusammengesetzten Substantive in einen Topf schmeißt. Mhm. So, und darin liegt eben der Reiz. Und deswegen ist die wahrscheinlich damals auch schon viral gegangen. Und was ich gut kann, ist vorhandene Texte in Reimform übersetzen. Mhm. Also bei Barbara sei noch dazu gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Versionen, deswegen war die Urheberschaft nicht feststellbar. Also wenn Leute sich so, also jetzt aktuellen Zungenbrecher ausdenken, da gibt's auch so einen Influencer aus dem Frankfurter Raum, der denkt sich selber welche aus und das habe ich mitgekriegt. Das wurde einem ja auch zugeschickt so und den habe ich angeschrieben und gesagt, ey, hier, wäre das okay, wenn ich das in Reimform übersetze und dann machen wir das vielleicht zusammen, hast du da Bock drauf? Hat er Bock drauf? Wird passieren. So, und bei Barbaras Rhabarbaba war einfach nicht klar, wir hatten das erfunden, habe ich auch wirklich recherchiert und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die das aufgegriffen haben, also die Lieder geschrieben haben, wo auch Rhabarber drin vorkommt oder Barbara klar. Und Barbaren, die dann natürlich auch bei mir gefragt haben, so ey, hast du das jetzt von uns geklaut oder was? Und ich den aber deutlich machen konnte, nee, das gab's auch schon vorher und das gab's auch schon von anderen. So, also ich habe etwas hergenommen, von dem ich meine, es ist allgemein gut.
Warum fragen die das? Und jetzt muss ich mal ganz doof fragen, weil gibt's bei TikTok GEMA?
Ja, es ist auch so ein Teil. Also es ist auch einer der Gründe, weswegen TikTok natürlich in der Kritik steht, weil es damit Urheberrecht.
Weil du verdienst nicht so genau, ne? du erreichst viele Leute, verdienst damit gar nichts.
Über, ne? TikTok gar nichts. Also so. Ich glaube, irgendwie 3 Euro oder so habe ich von denen bekommen im ersten Quartal 24. Also es ist grotesk.
Ja.
So, man hat die weltweite Verbreitung, aber du verdienst damit nichts.
Ja.
So, okay. Also verdienen würde ich was damit, wenn jetzt eben dadurch inspiriert mehr Leute in meine Konzerte kommen. Und ob das passiert, das bleibt abzuwarten. Also wenn ich bisher frage auf der Bühne, wir essen wegen der Zungenbrecher hier, melden sich so 10 Leute. Die meisten kennen mich nach wie vor aus dem Fernsehen. Die kennen mich von nachts auf 3 satt. So.
Ja, genau.
Halb 2.
Genau.
Naja. Das haben die gesehen.
Oder die kennen dich halt, und da muss man jetzt ja Werbung machen für eigentlich, was ich finde, was nach wie vor das schönste Lied ist, nämlich das, also es gibt viele schöne Lieder von dir, aber ich liebe halt Liebeslied. Das musst du einmal erklären. Das ist ein Lied, in dem du angefangen hast mit so gängigen Sprachen, Liebeserklärungen zu machen, die dann sich auch ganz lustig anhörten, also auf Englisch nicht so lustig wie auf Holländisch zum Beispiel. Und das hat sich mehr oder weniger verselbstständigt, kann man sagen, ne?
Total, ja. Und das war so nach Ja, Schatz, mein erster großer Hit. Etwas, wo viele Leute andocken können. Und vor allem, wenn ich das vor internationalem Publikum spiele. Das ist ja erstmal total schön, in deiner Muttersprache angesprochen zu werden. Und also ich karikiere die Sprachen auch nicht. Ich versuche die wirklich so zu singen, wie sie sind und das auch ernst zu meinen.
Das ist ja das, wenn man das, als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich, oh, ist das witzig und so. Und mir war nicht klar, das ist wirklich die Original. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. So redet. Also ich meine, das Holländische, glaube ich, ist, da gibt's so ganz seltsame Dinge, wie man Menschen, die man liebt, anspricht. Aber es ist tatsächlich immer 1:1 übersetzt. Ja, ja.
Genau. Also natürlich dann immer mit leichten Varianten, so dass es sich reimt. Also um auch deine vorherige Frage zu beantworten. Ich kann ganz gut dafür sorgen, dass Dinge sich reimen. Ich kann Texte in Reimform übersetzen und das auch im Handumdrehen und dabei den Gehalt des Textes beibehalten. Und seien die Texte, die Originaltexte, noch so sperrig. Das ist mir auch gelungen mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Wie hast du das wirklich schon gemacht?
Ja, klar. Ja, ja.
Wie? Die Würde des Menschen ist unantastbar?
Sicher.
Und wie reimt sich das jetzt?
Also das trage ich mit meiner Band vor. Okay. Das haben wir schon vor 5 Jahren veröffentlicht, als das Grundgesetz 70 wurde. So, und haben es natürlich jetzt mit Wonne gesungen, jetzt wo es 75 wurde. So, und da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sag mal selbst, ist das nicht unfassbar krass wahr? Und sie ist unveräußerliches Menschenrecht und damit basta. Die Wahrung der Menschenrechte ist die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit und Beendigung jeder Feindschaft.
Wow.
Und alle Artikel, also es geht um die ersten 5, sind im Kern exakt so, wie sie aufgeschrieben sind. So, also auch mit allen wichtigen Worten und so, aber eben so leicht in der Satzstellung zum Beispiel verändert, dass es sich eben wirklich reimt. Und das, glaube ich, kann ich ganz gut. Also den Gehalt des Inhalts beibehalten und dafür sorgen, dass dann auch noch gut klingt.
Woher kannst du das? Weil es ist ja nichts, was man lernt an der Uni oder.
Also ich behaupte, das ist eine Frage von Fleiß. Also und von Mindset, ich gehe halt davon aus, das geht immer noch besser und ich suche so lange, bis ich was finde. Und bisher hat mich die deutsche Sprache nie enttäuscht. Sie scheint so variantenreich und reichhaltig zu sein, dass es möglich ist. So, man kann alles sagen, ohne Abstriche beim Inhalt zu machen, dass es hier auch noch reimt.
Und das geht auch in fremden Sprachen?
Anscheinend, denn, also die kann ich ja nicht. Ne? Ich kann die wenigsten. Englisch kann ich ganz okay und Französisch ein bisschen. Aber das Ding ist, ich weiß, wo man gucken muss. Also, und wenn ich Leute treffe aus anderen Ländern, bitte ich die erstmal, kannst du mir das mal wörtlich übersetzen? So, und dann siehst du häufig schon, ah, guck mal, da ist ein Reim, der steht nicht am Ende, der steht in der Mitte. Und frag dann, kann man den Satz so umstellen, dass es immer noch grammatikalisch korrekt ist, dass der Reim am Ende steht? Und dann überlegen die, ja, pass auf, so geht das, genau. Und ist das immer noch richtig? Ja, ist immer noch richtig, gut, so. Und so ist es im Deutschen letztendlich auch. Also es ist ein Loslaufen in viele Richtungen und gucken, was man davor findet. So, also ich denke mir so, ah, guck mal, das könnte man probieren, finde ich da einen Reim, ich lauf mal los. Mhm. Und also im Deutschen ist es natürlich so, dass ich dadurch, dass es meine Muttersprache ist, weiß, in welche Richtung ich gehen kann. Aber letztlich ist es immer ein Akt der Neugier und ein Akt des sich selbst überraschen lassens.
Aber du musst doch dann auch diese ganzen Dinge, so wie, ich hatte neulich eine von Salut Salon, Angelika Bachmann.
Ah, schöne Grüße.
Schöne Grüße an dieser Stelle, liebe Angelika, die dann sagte, ja, sie würde bis heute 7 Stunden am Tag, an manchen Tagen 7 Stunden Geige üben, wo du denkst, hey, du kannst doch Geige spielen. Musst du diese Sachen dann auch immer wieder üben, weil du musst ja im Zweifel im Konzert, dürfen sich die Leute Sprachen wünschen, indem du dieses Liebeslied singst. So.
Genau.
Und du weißt ja, vielleicht, man ahnt schon, dass bestimmte Sprachen häufiger kommen als andere, aber man weiß es ja nicht. Das heißt, du musst die dann ja parat haben.
Das ist richtig. Aber das heißt, Interessante ist,
ja.
Du merkst an dem, was die Leute sich wünschen, ob sie das Lied kennen, ob sie es nicht kennen und woher sie kommen.
Okay.
Das ist total faszinierend. Also ich habe es ja schon ganz oft gesungen. Also es macht einen Unterschied, ob ich das Lied in Deutschland singe, ob ich es in der Schweiz singe oder ob ich es sonst wo singe. So, wenn ich es in Deutschland singe und ich lasse den Leuten wirklich die Freiwahl, wünscht euch jede Sprache, die ihr hören wollt, mal gucken, ob ich die kann. So. Mhm. Und wenn die Leute sich Polnisch wünschen oder Tschechisch, dann kannst du davon ausgehen, die sprechen das.
Mhm. Okay.
So, also und wenn Leute das Lied nicht kennen und mich testen wollen, na, mal gucken, ob der das kann, wünschen die sich Suaheli. Mhm. Weil für viele Menschen Suaheli der Inbegriff einer abgefahrenen Sprache ist.
Kannst
für
du Deutsche Suaheli? Ohne.
Klar. Ja. Sicher. So. Nataka kukubima lokayote. Nataka kukubima nguma vote. Kwangu vote nakupenda wewe. Nakupenda wewe heißt, ich liebe dich auch. Suaheli. So. Ja. Und dabei ist Suaheli gar nicht so abgefahren. Für deutsche Ohren, sondern auch relativ leicht erlernbar. Meine Cousine kann das. So, die hat in Tansania gelebt, die spricht fließend Swahili, total cool. Mhm. So, und es gibt in Afrika viel abgefahrenere Sprachen, also so Klicklautsprachen, die in Südafrika gesprochen werden zum Beispiel. Mhm. Das kennt hier aber keiner. Oder keiner weiß, wie die heißen. Oder nur die wenigsten wissen, wie die heißen. So, und Swahili kennt aber irgendwie jeder. So, und wenn die Leute das Lied kennen, dann wünschen sie sich zum Beispiel Latein, weil sie wissen, dass ich das habe. Oder sie wünschen sich Klingonisch. Mhm. Weil sie auch wissen, dass ich das habe. Und dadurch, obwohl ich den Menschen die freie Wahl lasse, sind ihre Wünsche häufig relativ vorhersehbar.
Ah, das heißt, du musst dir gar nicht alles merken, alle 85 Varianten, weil davon werden nur 20 gewünscht.
Tatsächlich, ja. Okay. Oft ist das so. Also ich finde es natürlich manchmal auch schade, weil ich denke, oh Leute, es gibt so coole Sprachen, wünscht euch doch mal die. Mhm. Oder ich spiele einfach die Sprachen, auf die ich selber Bock habe. Und in der Schweiz ist es total interessant, da sind die Wünsche völlig andere. So, da wünschen sich die Leute Walliser Deutsch, denn das ist innerhalb der Schweiz der krasseste Dialekt. So, also das ist, was für uns Norddeutsche bayerisch ist. Mhm. Das ist Walliser Deutsch. So, das verstehen auch nur die Leute im Walli, sonst versteht das keiner. Das finde ich wahnsinnig lustig. Oder sie wünschen sich Rätoromanisch. Rätoromanisch wird von nur einer Handvoll Leuten gesprochen in der Südostschweiz, in Graubünden. Und ne, romanisch, also klingt klar, wie rumänisch-italienisch, also ganz, ganz tolle gesangliche Sprache. So, ich liebe dich heißt Jerutam. Mhm. So, und ich kenne auch Leute, die sprechen das so und die halten das auch hoch, ne, und Pflege der Sprache, Pflege der Tradition, total toll. Und dann ging es mal, war also ein Politikum in der Schweiz darum, ein Hochrätoromanisch festzulegen. So, also da quasi Oxford-Rätoromanisch. Mhm. Und dann haben natürlich alle Gemeinden, die da sprechen, gesagt, unser Dialekt, der soll das sein. Und die anderen, nein, bei uns sprechen das 10 Leute mehr, wir wollen das hochrätoromanisch sein. Und das war ganz, ganz schwierig, sich darauf zu einigen, was ist denn jetzt so hochrätoromanisch? Und sie nannten es dann Romansch Grijun. So, also Grijuna ist rätoromanisch für Graubünden, da wo es gesprochen wird. Und als ich in der Schweiz aufgetreten bin damals, als das hochherging, habe ich natürlich gefragt, so hier, welche Sprache wollt ihr hören? Und die Leute, hahaha, rätoromanisch. Und dann habe ich gefragt, welcher Dialekt. Und habe dann gesagt, pass auf, ich singe Romansch Grijun. Und das fanden sie natürlich super cool. Ja. Erstens, dass der Deutsche weiß, dass es in der Schweiz eine Sprache namens Rätoromanisch gibt. Dass er dann auch noch weiß, dass die in mehreren Dialekten vorliegt. Dass er dann um das Politikum weiß und weiß, was Romansch Grijun ist. Das finden die natürlich total cool, weil sie einfach merken, da interessiert sich jemand für uns und beschäftigt sich mit uns. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei diesem Lied, dass man da nicht einfach irgendwie ein Lied abspult, sondern die Leute merken auch, das singt ja so nicht in Deutschland. Mhm. Die wissen gar nicht, was das ist.
Aber nochmal, wie merkst du dir das alles?
Ich hab da halt Bock drauf.
So. Aber das, ich hab auch auf viele Sachen Bock. Ich kann es mir trotzdem nicht merken.
Also es ist leichter, sich Sprache zu merken, wenn sie an Musik geknüpft
okay.
ist. So, also anscheinend, sobald du was singst, kannst du es dir besser merken.
Das ist interessant, weil es gibt ja auch, das hat mir mal ein Psychologe hier erklärt, in dem Moment, wo Informationen an Emotionen geknüpft sind, kann man sie besser vermitteln. Das ist übrigens der große Nachteil von Olaf Scholz, warum man Olaf Scholz nicht versteht. Aber okay, daher kommt das. Okay.
Und Musik ist ja nichts anderes als Übersetzung von Emotionen ja. in Schall. Das ist ja, deswegen ist sie ja auch die universale Sprache, weil sie überall auf der Welt verstanden wird. Du machst Emotionen hörbar und das eben auf besonders schöne Art und Weise.
Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, aber es kann es noch nicht sein, weil ich muss mit dir noch über etwas sprechen, was du gut beurteilen kannst, nämlich wie die Laune in diesem Land eigentlich ist. Du hast in dem Fragebogen auf die Frage, die ich allen schicke, auf die Frage, was du immer schon mal sagen wolltest, gesagt, die Mieten sind zu hoch und die Laune ist zu niedrig. Also
genau, ne? Die gute Laune ist zu niedrig.
Und es wäre schön, wenn sich beide mal anpassen würden. An den Mieten können wir nichts machen. Das ist auch in Berlin in der Zwischenzeit, das war eine Zeit lang, dass Berlin da nicht so schlimm war wie in Hamburg, hat sich, glaube ich, gedreht.
Ja.
So, kann man sagen. Wie ist die Laune gerade?
Na, die Laune ist ja nicht nur aufgrund der hohen Mieten einfach sehr, sehr schlecht, auch nachvollziehbar schlecht, ne, angesichts der vielen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir unsere gute Laune verlieren. Also ich habe ja neulich Luisa Neubauer getroffen und die wird häufig gefragt und auch kritisiert dafür, warum die denn so gut drauf sei, warum sie denn so gute Laune habe. Und sie sagt halt, also ne, die Probleme müssen sich ja nicht unbedingt auf deine Laune auswirken und im Gegenteil, es ist sogar besser, den schlechten Dingen und den Problemen mit guter Laune zu begegnen. Dann kann man unter Umständen auch viel viel eher was bewirken und schmeißt die Flinte nicht ins Korn. Das hat sie noch ein bisschen cooler ausgedrückt. Sie ist wirklich sehr, sehr eloquent. Und was willst du machen? Ne? Also, und mir geht's halt besser, wenn ich versuche, in dieser Art und Weise mich den Dingen zu nähern und gute Laune zu verbreiten. Ich greife ja auch ernste, schwerwiegende Themen auf. Und die ins Komödiantische zu ziehen, ist häufig dann nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Also denen nähere ich mich auch immer mit dem gebührenden Ernst, aber eben innerhalb eines Programmes, wo solche Momente stattfinden, bis hin zu ausgelassener Albernheit. Mhm. So, also die ganze Bandbreite findet an so einem Abend statt. Also ja, weil ich versuche, die Leute und eben auch mich selbst in letzter Konsequenz in einen Zustand der Leichtigkeit zu versetzen, weil ich glaube, dass wir so besser klarkommen mit uns und dem Leben und den vor uns liegenden Problemen.
Vielleicht solltest du mal die Reden von Olaf Scholz auch mal in Reimform bringen. Vielleicht hören die sich dann ganz anders an. Wir müssen zum Schluss noch zwei Geheimnisse lüften. Einmal, wie funktioniert eine Anti-Einschlafmaschine, die du allen Ernstes erfunden hast?
Stimmt, ja, der Fragebogen, den ich ausgefüllt habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch, da taucht die Frage auf, was ich als Kind werden wollte und ich wollte Erfinder werden als Kind und habe auch Sachen erfunden.
In gewisser Weise bist du auch nach wie vor Erfinder.
Ich bin im Prinzip, hast du recht. Ja, ich wollte ja auch Lehrer werden, ich habe ja Musik auf Lehramt studiert und bin in letzter Konsequenz auch Lehrer geworden, weil ich Inhalte vermittel, so dass die den Leuten und vor allem den Kindern Spaß machen. Und auch ja im Unterricht besprochen werden. Ne? Die Zungenbrecher, meine Theaterstücke. Also ja, ich bin letztendlich, Halleluja.
Du bist Unterrichtsmaterial.
Ich bin Unterrichtsmaterial, richtig.
Aber Anti-Einschlafmaschine, die hast du tatsächlich erfunden.
Genau, also ich wusste halt, dass in dem Moment, wo man einschläft, die Muskeln sich entspannen. Mhm. Und meine Mutter ist damals eben immer vom Fernseher eingeschlafen. So. Und das fand ich so traurig. Also weil sie auch immer gesagt hat, ich würde so gerne mal die Nachrichten sehen und schlafe immer ein. Und dann habe ich eine Anti-Einschlafmaschine erfunden, die so beschaffen war, dass man ein Kabel festhalten musste von der Modelleisenbahn, so ein ganz dünnes Kabel. Mhm. Und da war unten halt so eine Metallkugel dran. Und in dem Moment, wo man die fallen ließ, also in so einem Fallturm, das war so eine Eispackung, so eine Pappschachtel mit so einer Röhre, so, und das war der Fallturm. Und in dem Moment, wo man das fallen ließ, schloss sich ein Stromkreis, der eine Klingel zum Läuten brachte. Und ich dachte, okay, wenn meine Mutter da auf dem Sessel so liegt vom Fernseher und das so mit der Fingerspitze von Zeigefinger und Daumen festhält, in dem Moment, wo die einschläft, dann erschlafen sie die Muskeln und sie lässt es automatisch fallen und dann fängt es an zu klingeln und sie wird sofort wieder wach. So, sie hat's also ein tadellos funktionierender Prototyp, aber sie hat ihn leider nie verwendet. Schade.
Ja. Und du hast, du hast dich exmatrikuliert. Ich dachte, wow, dieser Mensch, der so Klavier spielt, der hat natürlich zu Ende Musik studiert und das ganze Programm, aber irgendwann war die Entscheidung, weil die Sehnen nicht mehr mitgemacht haben.
Ja, also das war 2005, zu einem Zeitpunkt, als das lange schon mein Beruf war. Ja. Ich wurde auch schon geadelt. Ich habe 2004 den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, also somit die wichtigste Auszeichnung in meinem Genre. Mhm. Und zwar nicht den Nachwuchspreis, sondern den Preis für Musik. So, also,
wie alt warst du damals?
Da war ich 26.
Okay, cool.
Und das ist schon krass, mit 26 das verliehen zu bekommen. Also hätte ich selber nicht gedacht. Also muss ich mir auch erstmal hinsetzen, als der Anruf kam. So, also da meinte meine damalige Agentin auch, setz dich mal hin. So, und ich dachte, okay, ich setz mich jetzt mal hin. Und dann, jetzt haben wir einen verloren.
Ja, wo war sagen, ich? Immatrikuliert.
Richtig.
Aber also du hast in der Zeit noch studiert tatsächlich.
Es waren schon viele Leute der Meinung, der Typ ist Kabarettist und Künstler, als ich das selber noch nicht so richtig wahrhaben wollte und habe als zu der Zeit noch Musik studiert auf Lehramt. Und dachte, solange beides geht, machst du beides, ist ja kein Problem. Und habe mich dadurch heillos überfordert. Ich war wochentags in der Uni und am Wochenende auf Tour und kam dann irgendwie Montag zurück, völlig übermüdet von sonst wo, ging dann abends noch in die Übezelle, musste Klavier üben für den Unterricht am nächsten Tag und dachte, der Bach hier, den kannst du noch nicht und Mist. So, und dann fängt es an mit der Sehnenscheinentzündung. Also der Körper sagt schon Bescheid, so hier, das tut weh, lass mal aufhören. Und ich so, nein, wir müssen das üben, zack. Und dann saß ich da und es wurde mir diagnostiziert, Sehnenscheinentzündung in beiden Armen. Ich konnte gar nicht mehr Klavier spielen. Und vorher dachte ich, solange beides geht, machst du beides. Jetzt ging halt weder noch. Und dann war klar, ich gefährde hier meine Gesundheit und meine Karriere. Jetzt muss ich mich, glaube ich, mal entscheiden. Und so war es dann auch. Und dann fiel mir die Entscheidung auch nicht mehr schwer, mich für das zu entscheiden, was ich immer schon machen wollte, was ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon gemacht habe und mit dem ich zu dem Zeitpunkt auch schon mein Geld verdienen konnte. Und dann habe ich fortan die Frage, was ich denn so beruflich mache, anders beantwortet.
Lieber Bodo, wir freuen uns alle, dass du die Entscheidung so, ich glaube, jetzt freuen sich ja so viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt, dass du diese Entscheidung so getroffen hast.
Ich freue mich auch.
Und ich freue mich, und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Fest.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.